Ich muss sagen, mit der Einführung zum Thema Rittersport hatte Andreas mich echt gekriegt. Ich saß da gerade und dachte, um alles in der Welt, wie kriegt er jetzt die Kurve zum Thema Gebet? Hat er hingekriegt. Bescheiden, schlicht, einfach. Quadratisch, praktisch, gut. Das trifft's doch. Wenn das mal immer so einfach wäre. Bescheiden, schlicht, einfach. Ist das die Art, wie ihr betet? Ihr Lieben, wir sind immer noch in der Predigtreihe zum Thema Gebet. Und wir hatten zuletzt den Aspekt des penetranten, mutigen Beters, der so gar nicht bescheiden daherkommt. Das hatte ja auch seine Berechtigung. Dieser Beter, der wirklich unnachgiebig und mutig seine durchaus hochgesteckten Ziele zu Jesus bringt. Das war die Geschichte von der heidnischen Frau, die um Heilung bittet. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie sieht das bei uns aus, wenn wir unsere Bitten vor Gott bringen? Machst du das auch so mutig und penetrant wie die Frau in dem Beispiel, das wir letzte Woche gehört haben? Oder bist du eher so bei der Sorte bescheiden, schlicht, einfach, das, was heute drankommt? Hast du mehr so die leisen Töne? Bist du mehr so im Hintergrund? Der heutige Bibeltext, den wir gerade gehört haben, beschreibt uns, wie die Leute ihre Wünsche vor Gott bringen, ihre Anliegen. Und dazu hat Jesus ein Gleichnis gewählt, und da fallen die Bitten und Gebete denkbar unterschiedlich aus, haben wir gerade gemerkt, wie die Leute so in den Tempel kommen und beten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Betern könnte ja wirklich kaum größer sein. Ist das nicht sehr erstaunlich? Beide Männer beten zum allmächtigen Gott. Aber sie haben einen völlig unterschiedlichen Zugang zu ihrem Gebet. Und vor allem auch in der Art und Weise, wie sie da nun ihre Anliegen vortragen. Vor allem ist auch der einleitende Satz wichtig, den Jesus zu diesem Gleichnis gesagt hat. Ich sage euch den nochmal. Lukas 18,9, da steht: Einigen aber, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, denen erzählte Jesus dieses Beispiel. Hoppla. In diesem Gleichnis wird nämlich dieser überaus selbstbewusste Richtigmacher getadelt, aber der demütig und bescheiden auftretende Beter wird wirklich gelobt. Also hier ist unser Motto: bescheiden, schlicht, einfach. Der wird gelobt. Also was passiert? Nummer eins, was macht der Pharisäer falsch? Fangen wir doch mal ganz frontal an. Ja, das Falsche fängt schon gleich am Anfang mit dem ersten Satz an. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. So fängt er allen Ernstes an zu beten. Hast du auch schon mal so gebetet? Ich sag mal so, hoffentlich eher nicht so. An der Stelle bleiben wir hängen. Warum um alles in der Welt muss dieser Pharisäer sich überhaupt mit anderen vergleichen? Warum? Muss man das überhaupt? Natürlich nicht. Warum denn auch? Steht nicht jeder Mensch für sich alleine, ich, du, jeder von euch, vor dem Angesicht Gottes mit unserem Anliegen? Wozu ist also der Hinweis auf den anderen Sünder gut, der natürlich viel schlechter abschneidet als ich? Das ist noch ein schlimmerer Sünder als ich. Warum muss man darauf hinweisen? Und was macht mich so sicher, dass das überhaupt so ist? Ihr merkt, da kommt man eigentlich nur auf einen schrägen Weg. Passt gar nicht. Kann es sein, dass es einfach darum geht, dass man selber ein kleines bisschen besser dastehen möchte? Nämlich dann, wenn neben mir ein noch viel schlimmerer Sünder steht. Und vor allem, warum vergleicht dieser fromme Schriftgelehrte sich denn nicht mit so einem wirklich richtig dollen, super Vorzeigeheiligen, der noch tausendmal frömmer, demütiger und was noch alles toller mehr ist als er selber. Macht er nicht. Das wäre doch mal was. Aber nein, das macht er nicht. Das lässt er schön bleiben, weil er nämlich im Vergleich zu diesem wirklich tollen Superheiligen nur verlieren kann. Aber was ist das für eine Kategorie? Wieso sollte man da verlieren oder gewinnen? Ist doch auch wieder schräg. Ja, das ist auch wieder schräg. Dieser Pharisäer braucht deshalb den Sünder, der schlechter ist als er selber, damit er neben dem ein kleines bisschen besser dasteht. Merken wir eigentlich, wie erbärmlich das ist? Das ist doch wirklich erbärmlich. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr selber auch schon mal solche Vergleiche herangezogen, damit euer eigenes Versagen nicht ganz so schlimm dasteht? Wenn man nochmal auf noch größeren Sünder verweisen kann? Oder vielleicht habt ihr die Sache schon mal andersrum erlebt. Ihr wart der noch schlimmere Sünder, der für andere herhalten musste, damit der dann viel besser dasteht. Na, besten Dank auch. Da fühlt man sich wirklich geistlich missbraucht, oder? Zunächst mal ist es ja gar nicht verwerflich, von der eigenen Gerechtigkeit und Rechtmäßigkeit wirklich überzeugt zu sein, wenn man mit reinem Gewissen vor Gott steht. Ja, das darf man sehr wohl tun. Hiob war auch zutiefst überzeugt, dass er nichts falsch gemacht hatte und dass er recht vor Gott steht. Und Gott gab ihm ja schließlich auch Recht im Anschluss. Aber Hiob wäre nie auf die Idee gekommen, sich mit anderen Sündern zu vergleichen. Nein, hat er nicht gemacht. Und auch im Gleichnis von der letzten Woche von dieser heidnischen Frau, die mutig und mit Nachdruck ihre Anliegen bei Jesus vorbringt, sie wird nicht getadelt für ihr forsches Vorgehen. Die Sache kippt aber, wenn es so ist, wie Jesus das hier beschreibt. Nochmal Vers 9. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren, und jetzt kommt's, und die anderen verachteten. Das ist der Punkt, hier fängt das Übel an. Warum sollte ich das tun, mich mit anderen vergleichen? Dafür gibt es keinen Grund. Denn ich bin doch genauso wie der andere auch ein von Jesus Christus begnadigter Sünder, der wirklich von der Barmherzigkeit und der Vergebung Gottes lebt. Warum sollte sich also ein Sünder über einen anderen Sünder erheben? Dafür gibt es wirklich keinen Grund. Manchmal sage ich euch das auch, wenn ich euch das Abendmahl austeile, erinnert euch vielleicht. Wenn wir da im Halbkreis stehen beim Abendmahl und sage ich, guckt euch mal rechts und links um, da stehen begnadigte Sünder genauso wie du auch. Das ist mir wichtig, dass wir das behalten und leben und auch miteinander barmherzig umgehen. Es gibt keinen Grund, sich über einen anderen Sünder zu erheben, wirklich gar keinen. Und darum kritisiert Jesus diese freche Selbstüberschätzung, die dem anderen obendrein wirklich Unrecht tut. Nummer 2, was macht der reuige Sünder richtig? Wenn man diese ganze Begebenheit sich vor Augen führt, übersieht man den ersten wichtigen Punkt. Beide waren in den Tempel gekommen, um zu beten. Okay? Auch dieser reuige Sünder kommt in den Tempel, um die Gegenwart Gottes zu suchen, um zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich komme zu dir. Nur du kannst mir helfen. Er sucht wirklich die Gegenwart Gottes auf. Okay? Er bleibt ganz hinten stehen. Er traut sich nicht nahe zuzugehen. Er macht keine großen Worte, aber er kommt in den Tempel. Er kommt zu Gott. Er weiß, hier wird mir geholfen. Hier begegne ich der Gnade Gottes. Und deshalb kommt er. Obwohl er sich seiner Schuld sowas von bewusst ist. Und dann reicht dieser eine alles entscheidende Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Amen. Das reicht. Punkt. Mehr muss nicht gesagt werden. Ich bin ein Sünder. Ich brauche die Gnade Gottes. Er vergibt mir meine Schuld, weil er mir wirklich unverdiente Gnade schenkt. Und das ist ein Geschenk, ja. Seine ganze körperliche Haltung und sein ganzes Auftreten zeigt zusätzlich, dass es ihm sonnenklar ist, dass er ohne die Gnade Gottes ein verlorener Mensch ist. Vers 13. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete. Der Mann weiß, was er falsch gemacht hat, oder? Und drückt das auch aus vor Gott. Sei mir Sünder gnädig. Er weiß, dass seine Schuld ihn von Gott trennt. Hier geht es nicht um irgendein Kavaliersdelikt, über das man auch ein bisschen schmunzeln könnte. Es geht auch nicht an zu sagen, ach ja, wir sind doch alle kleine Sünderlein, so furchtbar schlimm kann das ja nicht sein mit der Verlorenheit und der Sünde, naja. Im Grunde bin ich ein anständiger Kerl. Nee, so läuft das nicht. So, als wenn es sich um kleine Banalitäten drehen würde. Also wenn du in der Leihbücherei das Buch eine Woche zu spät zurückgibst, dann zahlst du halt einen Euro und fertig. Das ist nicht die Kategorie, um die es geht. Der reuige Sünder, der sich da ganz hinten hinstellt, sich kaum traut, den Blick zu heben und dann einfach nur sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, der hat ein sehr konkretes Bewusstsein dafür, was Verlorenheit bedeutet. Nämlich, meine Schuld trennt mich von Gott. Das ist auch kurz und knackig formuliert, oder? Und deswegen betet er auch ganz kurz und knackig, bescheiden, aber deutlich, sei mir Sünder gnädig. Nummer 3, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, gibt es auch ein zu viel an Bescheidenheit? Der Gedanke kam mir zumindest, als ich darüber nachgedacht habe. Gibt es ein zu viel an Bescheidenheit? Immerhin, diese beiden Personen kommen in den Tempel, um zu beten. Beide Personen reißen sich zusammen und formulieren ihr Anliegen. Ein zu viel an Bescheidenheit würde bedeuten, dass man sich gar nicht traut, zu Gott zu kommen und sein Anliegen zu sagen. Das wäre dann die Situation, wenn dieser Sünder gar nicht erst in den Tempel gegangen wäre. Ich habe hier keinen Platz. Gott hört mich sowieso nicht. Mein Anliegen ist viel zu unwichtig. Gott interessiert sich nicht für mein Anliegen. Ich habe auch überhaupt kein Recht mehr, meine Bitte vorzutragen. Ich bekomme sowieso nichts, selbst wenn ich bitte. Das wäre ein zu viel an Bescheidenheit. Und wenn wir genau hinschauen, ihr Lieben, so hat dieses zu viel an Bescheidenheit gar nichts zu tun mit echter Bescheidenheit. Das, was ich gerade beschrieben habe, war keine Bescheidenheit. Sondern es handelt sich in Wahrheit um handfeste Minderwertigkeitsgefühle. Und ihr Lieben, dieses Gefühl von Minderwertigkeit hat immer auch etwas zu tun mit Wertlosigkeit. Das heißt, irgendjemand hat es dir eingeflüstert. Du bist es nicht wert, dass Jesus dir hilft. Bilde dir nicht ein, dass du jetzt noch umkehren kannst zu Gott. Vergiss es. Deine Sünde ist zu schwer. Lass es. Merkt ihr was? Das ist niemals die Stimme des Heiligen Geistes in dir, sondern das ist die Stimme des Anklägers, des Satans, der dich vernichten möchte, der dich dauerhaft von Gott trennen will. Alles, was recht ist, aber du wusstest, was es verkehrt ist, und jetzt musst du dir deine Suppe auslöffeln. Sieh zu, wie du klarkommst. Nein, das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ja, es gibt dieses zu viel an Bescheidenheit, nämlich dann, wenn die Bescheidenheit in Minderwertigkeit und in das Gefühl von Wertlosigkeit umschlägt. Und diese Einflüssigung von Minderwertigkeit und Wertlosigkeit kommt garantiert nicht von Gott. Garantiert nicht. Weil bei unserem Herrn und Gott gilt immer das, was da steht in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, ich will euch erquicken. Das gilt immer. Du kannst immer umkehren, immer dich vor Gott stellen und beten. Und wenn es kurz, knapp und bescheiden und klar ist, Herr, sei mir Sünder gnädig, das kannst du immer tun, jeden Moment. Wisst ihr, es gibt übrigens ein biblisches Beispiel für diese Art von verhängnisvoller Selbstentwertung. Es ist der ältere der beiden Söhne aus dem Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Der ist ein Beispiel dafür. Warum? Dieser ältere Sohn, der gewissenhaft arbeitet, der immer daheim geblieben ist, der immer treu gewesen ist, der immer klaglos alle Arbeiten für seinen Vater gemacht hat, dieser Sohn, der eigentlich der Traumschwiegersohn für alle Schwiegermütter ist, weil er treu ist, weil er verlässlich ist, weil er arbeitsam ist, weil er hingegeben ist, alles das. Im Grunde genommen denkt man, ist das doch ein toller Typ. Was will man mehr? Das Verhängnisvolle bei diesem Sohn ist, er traut sich wirklich nicht, seine Bitten zu formulieren. Dabei hat er sehr wohl Träume und Bitten auf dem Herzen. Lukas 15, 29. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie dein Gebot übertreten, und du hast mir nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Merkt ihr, was da für ein Schmerz rausspricht? Ich war immer bei dir, ich war immer treu, aber er traut sich nur deshalb nicht, seine Bitten und Wünsche zu äußern, weil er denkt, dass er kein Recht dazu hat. Das ist der Knackpunkt. Minderwertigkeit. Einerseits ist er der erbberechtigte Sohn des Eigentümers, der alle Rechte hat, so wie sie sein Vater auch hat. Aber er sieht es nicht für sich selber. Er merkt nicht, dass er der Sohn des Eigentümers ist mit Rechten. Seine Minderwertigkeit bricht aus ihm raus, es platzt förmlich aus ihm raus. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. In der neuen evangelistischen Übersetzung kommt es klar heraus, worum es hier eigentlich geht, im Selbstbild dieses enttäuschten Sohnes. Da ist das so übersetzt. Doch er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Ihr Lieben, das ist genau der eigentliche Sinn dieses hier im Griechischen verwendeten Wortes. Das heißt nämlich wie ein Sklave arbeiten und dienen. Sklaventum ist hier das Stichwort. Das heißt, dieser ältere Sohn hat sich im tiefsten Inneren seines Herzens so wie ein Sklave seines Vaters empfunden. Und als solcher hat er geschuftet für seinen Vater. Und Sklaven haben natürlich keinen Anspruch darauf, dass sie mal auf Kosten des Chefs eine Party feiern mit ihren Freunden. Wo kommen wir denn da hin? Aber der Sohn des Eigentümers darf auch mal den Bentley des Vaters ausleihen für eine Spritztour mit seinen Freunden, oder? Das macht er nur, wenn er weiß, dass er der Sohn des Vaters ist. Wenn er sich als Sklave sieht, fährt er mit dem alten Fahrrad, das im Hof jemand vergessen hat. Merkt ihr den Unterschied? Alle Verheißungen, die den Kindern Gottes gegeben sind, stehen vor dir. Du bist Erbe des himmlischen Vaters. Alles steht dir offen. Und wir sehen hier bei diesem älteren Sohn in dem Gleichnis, hier ist keine Spur von Selbstbewusstsein eines erbberechtigten Sohnes oder Sohnes des Eigentümers. Deshalb zum Schluss Nummer 4, wie bittet man denn richtig? Inzwischen haben wir schon gemerkt, es geht hier wirklich um die Balance auf der einen Seite zwischen dieser grandiosen Selbstüberschätzung, die womöglich noch dazu neigt, andere zu verurteilen, zu verachten oder andere niederzumachen, und einer andererseits ebenfalls völlig unangemessenen Tiefstapelei, die in dieser verhängnisvollen Selbstentwertung mündet. Wie bitte man also richtig? Wie kommen wir zu einem angemessenen Selbstbewusstsein, das wirklich gesund ausbalanciert ist? Dazu gibt es ein wegweisendes Bibelwort im Römerbrief Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, und jetzt kommt's, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Der Schlüssel zu einem angemessenen und gesund ausgewogenen Selbstbewusstsein findet sich in diesem Satz, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Mit anderen Worten, ja, es gebührt uns, dass wir sehr wohl als Kinder Gottes auch etwas von uns halten. Ja, bitte. Sogar, wir sollen nicht nichts von uns halten. Sage nicht, ich bin ein Niemand, das ist nicht die Wahrheit. Du bist ein Kind Gottes. Das ist doch mal was. Und das darfst du auch von dir halten. Ein erbberechtigtes Kind Gottes, dem die Verheißungen Jesu Christi offenstehen. Amen dazu. Das sollst du bitte von dir halten. Dieses angemessene Etwas wird bestimmt durch die Art und Weise, wie Gott dich ansieht. Was sieht denn der Herr, wenn er auf dein Leben schaut? Er sieht, dass du zum Ebenbild Gottes geschaffen bist. Er sieht, dass da viel Schuld, Versagen, Fehler und Sünde in deinem Leben ist. Er sieht, dass du durch den Glauben an Jesus Christus Kind Gottes geworden bist. Alle deine Sünde ist vergeben. Das sieht Jesus, wenn er auf dich schaut. Er sieht, dass du unterwegs bist, Jesus nachzufolgen. Und dass du mit seiner Hilfe durch den Heiligen Geist dich bemühst, den Willen Gottes zu tun. Das sieht der Herr, wenn er auf dich guckt. Er sieht bei dir auch, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, im Heiligen Geist hast du ein neues Leben begonnen. Das sieht Gott, wenn er auf dich schaut. Und er sieht bei dir auch, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben ist. So steht es in Römer 5, Vers 5. Insgesamt dürfen wir uns also ganz getrost erinnern an 1. Korinther 12, wo beschrieben wird die Gemeinde als der Leib Christi. Ihr kennt die Stelle alle in- und auswendig. Christus das Haupt und wir seine Glieder. Arme, Beine, Gliedmaßen, innere Organe und so weiter und so weiter. Und jeder von uns hat seinen Platz in diesem Leib Christi, der absolut unverzichtbar ist. Selbst der Blinddarm ist wichtig, ihr Lieben. Alles ist unverzichtbar. Und natürlich wird in einem gesunden Organismus niemals jemand auf die Idee kommen, die anderen Teile am Leib für gering zu achten oder sie schlecht zu machen oder zu sagen, euch brauchen wir nicht. Natürlich nicht. Das macht man nicht im Leib Christi. Das, was der Pharisäer da gemacht hat, den Jesus als Beispiel erwähnt. Wenn es gut läuft, geht es in der Gemeinde so zu, wie es steht in Philipper 2, ab Vers 2. Da sagt Paulus mit großer Überzeugung, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Lieben, wenn das einigermaßen halbwegs klappt, haben wir in der Gemeinde den Himmel auf Erden. Sondern jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Amen dazu. Amen. Wenn ich es richtig sehe, kommt jetzt ein Lied. Dankeschön.